Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir nehmen mal zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit auf Sonntagabend. Das liegt daran, dass wir ja einerseits wirklich nicht eher dazu gekommen wären, so wirklich in dieser Woche zusammen eine Folge aufzunehmen. Haben dann gesagt, komm, dann können wir aber auch ein bisschen warten und so lange die Aufnahmen hinauszögern, bis das Einzelfinale bei den Herren in Wimbledon zu Ende gegangen ist. Das ist jetzt gerade so grob, würde ich sagen, eine halbe Stunde her. Ja, man würde im Modernen davon sprechen, dass es eine Instant Reaction ist. Wobei, wahrscheinlich sind wir dafür schon ein bisschen zu spät. Mit dabei ist trotzdem ganz spontan Henrike. Hallo.
Hallo. Zwischenzeitlich hatte ich im vierten Satz, als Alcaraz da noch mal Breakpunkt hatte. Ich meine, es war im vierten. Ich bin schon etwas verwirrt. Ich wohne in einer Dachwohnung und es ist warm. Da dachte ich, weil ich hatte dir kurz vorher geschrieben, dann können wir uns ja gleich treffen. Und dann dachte ich so, jetzt dreht Alcaraz hier noch auf.
Ja, das war auch mein Gedanke, ja, definitiv.
Und hat er dann aber doch nicht. Und Herr Sinner hat es gemacht. Insofern können wir jetzt hier uns zusammenfinden und drüber sprechen.
Richtig, das werden wir tun. Wir werden natürlich auch noch einen Blick auf die Damen werfen. Ja, Tobi hat keine Zeit, der hat irgendwie gemeint, er muss Rasen mähen, weiß ich nicht. Wo? Vielleicht in London?
Man weiß nicht. Hat er sich bei Djokovic ein Beispiel genommen?
Ja, könnte sein. Wir werden es vielleicht nächste...
Der hat doch die Tage auf Instagram, glaube ich, gepostet, wie er Rasen mäht.
Ja, richtig. Also, wir werden es wahrscheinlich nächste Woche erfahren, wenn er wieder dabei ist. Aber ja, Henrike, dann lass uns einsteigen. Und ich sagte es gerade, wir sind jetzt ganz nah am Ende des Herrenfinals. Von daher würde ich auch mal sagen, fangen wir damit an. Jannik Sinner hat sich nach 4 Sätzen den ersten Wimbledon-Titel der Karriere gesichert. Carlos Alcaraz als zweifachen Gewinner abgelöst, entthront, wenn man das Ganze ein bisschen überspitzt darbieten möchte. Ja, nach dem French Open-Finale der beiden war natürlich die Euphorie riesig, der Wunsch vorher groß, dass wir dieses Finale sehen. Es war uns aber, glaube ich, vorher allen klar, Henrike, dass wir jetzt nicht noch mal Paris 2.0 sehen werden. Schon alleine nicht, weil es ein anderer Untergrund ist, sondern weil so ein Match zweimal hintereinander so schnell fast ja schon gar nicht gespielt werden kann.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, glaube ich, wenn ich es wem zutrauen würde, dann den beiden, da wirklich in relativ kurzen Abständen so ein Feuerwerk abzufackeln. Aber du hast es ja schon gesagt, alleine der Untergrund macht es dann natürlich etwas schwieriger, weil Sand für so epische Matches dann doch noch mal ein bisschen, ja, wahrscheinlich gefälliger ist. Aber ich würde sagen, auch wenn man nicht damit rechnen konnte, dass es jetzt noch mal so ein Feuerwerk wird, fand ich das Match trotzdem noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber es war weniger spannend. Dann doch, als ich gehofft hatte. Ne? Wie gesagt, nicht so das Feuerwerk, aber es war schon sehr trocken.
Ja, also genau, auf dem Punkt wäre ich jetzt auch ganz schnell hinausgekommen. Gut, dass du eigentlich das direkt ansprichst. Weil, Also ich fand dieses Endspiel sehr, sehr unemotional auf beiden Seiten.
Ja, das trifft's gut.
Was gerade natürlich auch im Vergleich zu diesem Paris-Match irgendwie ein absoluter Kontrast war. Klar, jetzt könnte man auch sagen, natürlich ist auf Rasen Tennisspielen schon sehr unemotional. Aber trotzdem, also wenn wir es natürlich mit irgendwie anderen Matches, die wir schon gesehen haben, auf Rasen, auch Endspiele in Wimbledon vergleichen, ja, dann würde ich fast sagen, und das wird natürlich den beiden Spielern nicht gerecht, aber so ging mir das gerade, dann ist dieses Endspiel jetzt irgendwie einfach so passiert. Obwohl es ja auch jetzt kein glattes Dreisatzmatch war oder so. Michael Stich hat im Kommentar, hatte ich gehört, einmal gesagt, gerade zu Anfang, naja, die beiden, die sind so ein bisschen in ihrer Nervosität gefangen, in der Anspannung, und deswegen kommen die noch nicht so richtig aus sich heraus. Ich würde es vielleicht sogar noch ganz wohlwollend ins Positive umdrehen und sagen, die beiden waren einfach 4 Sätze lang in ihrer Konzentration gefangen.
Ja, konzentriert sein schließt ja irgendwie Emotionalität nicht aus. Und ich glaube, da sind die beiden auch zu sehr Profi, um das ausbalancieren zu können. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber für mich sind da so ein bisschen 2 Sachen zusammengekommen. Jannik Sinner hat aus dem French Open Finale einfach seine Lektionen gelernt und hat sehr darauf geachtet, ganz knallhart seinen Stiefel runterzuspielen und sich nicht auf die, ich meine das jetzt sehr positiv, so ein bisschen auf die Speränzchen von dem Carlos Alcaraz einzulassen und da ihn irgendwie so ein bisschen zu überbieten bei der Zauberei. Ich finde, klar, im ersten Satz ist ihm das noch nicht so ganz gelungen, aber auf Rasen ist das dann halt auch immer so eine Sache, wenn dann einer mal richtig dann so den Fuß in die Tür bekommt, dann läuft dir so ein Satz eben auch mal schneller weg. Ne? Das ist vielleicht auch das. Aber ich finde, dass er alles in allem es geschafft hat, echt seine Stärken, besonders auch den Aufschlag zu nutzen, um da seinen Stiefel ganz kalt runterzuspielen. Und im Gegensatz dazu war Carlos Alcaraz heute, fand ich, nicht so gut drauf, wie er das kann. Er hat teilweise ein paar schräge Entscheidungen getroffen, in meinem Gefühl. Also auch so aus Schlagauswahl und wie er so manche Sachen angegangen ist. Aber gut, man erwischt auch nicht immer den besten Tag im Büro sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was zusammengekommen ist. Jannik Sinner hat es geschafft, da recht humorlos seine Dominanz da zu halten, das, was er brauchte. Und Alcaraz hat halt nie ganz geschafft, dieses Level, sein eigenes Level anzuheben. Also ich meine, ich habe jetzt noch mal eben in die Statistiken geguckt. Jetzt am Ende des Matches hat Alcaraz den ersten Aufschlag nur zu 53% ins Feld gebracht. Und das hast du schon auch gemerkt. Bei Sinner sind es 62% gewesen und beide haben hinterm ersten Aufschlag dieselbe Menge an Punkten gemacht. Und hinterm zweiten Aufschlag hat Alcaraz dann nur 51% der Punkte gemacht und Jannik Sinner 60. Ne? Und auch interessant finde ich, das hat sich zum Ende hin dann noch so ein bisschen ausgeglichen, aber Sinner hat tatsächlich nie mehr Netzpunkte gewonnen als Alcaraz und das fand ich, hat man auch gesehen. Also er wirkte einfach für mich mehr Herr der Lage.
Ja, gerade gegen Ende des Matches fand ich, hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass Sinner versucht hat, vielleicht hat er das auch gar nicht bewusst in dem Sinne gemacht, dass das jetzt so eine taktische Herangehensweise war, aber aus meiner Sicht schon versucht, Alcaraz so ein bisschen mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Also er ist nach vorne gegangen ans Netz, er war beweglicher, aktiver halt auch einfach. Und das ist ja eigentlich das, womit Carlos Alcaraz gerade in den letzten Jahren auf Rasen irgendwie brilliert hat, dass er sich ja halt so offensiv gezeigt hat, wie man das auf Rasen sich eigentlich gerne wünschen würde, gerade wir so als Nostalgiker.
Ja, aber trotzdem ist, finde ich, Sinner dabei sehr trocken geblieben, sehr emotionslos, wie du das gesagt hast. Ich finde, wenn Alcaraz so auf dem Top-Level spielt und dann halt auch diesen Zug nach vorne hat, hat das Ganze immer noch etwas, ja, etwas Mitreißendes. Und Sinner war echt ja, sehr geschäftlich unterwegs. Und ich meine, das Ergebnis gibt ihm recht, absolut. Ne? Wenn du damit siegst, dann siegst du damit. Aber ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob mir das jetzt richtig Spaß gemacht hat. Ich meine, das Damenfinale war noch deutlicher, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass da mehr Leben drin war. Das klingt jetzt total bescheuert. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, das Finale, ne? Aber ja, vielleicht ja, ist da halt in der Rivalität auch mal so eins drin. Und ja, man kann ja echt jetzt nur mal warten, was dann bei den US Open passiert, ob dann wiederum Alcaraz es schafft, seine Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Und sollten sie dann dort im Finale wieder aufeinandertreffen, dass man dann schaut mal, was da geht. Weil das haben beide schon gewonnen, aber ich würde sagen, dass die US Open vom Belag her Alcaraz noch ein bisschen freundlicher gesinnt sind als Sinner oder zumindest der Belag für einen Hartplatz Alcaraz doch recht entgegenkommt. Aber mal gucken, wir werden es erleben.
Ja, um das vielleicht nochmal auch abzuschließen, ich glaube, was du gerade meintest, ne, dass Sinner ist dann irgendwie auch emotionslos geblieben. Also klar, der hatte natürlich auch überhaupt keinen Grund und kein Interesse daran, das irgendwie emotional werden zu lassen, gerade ab Satz 2, weil er ist jeweils immer mit dem Break vorgegangen und was wahrscheinlich wirklich diese emotionale Komponente gewesen wäre, wie du es meintest vorhin auch zu Anfang, gerade natürlich dann im vierten Satz, wo Carlos Alcaraz dann nochmal die wirklich ja die Möglichkeit bekommen hat, ich glaube beim Stand von 4-3 irgendwie auszugleichen. Wenn da natürlich dieses Break passiert und Alcaraz dann nochmal ausgleicht und Sinner das nicht mehr so einfach von vorne weg durchservieren kann, dann hast du natürlich eine ganz andere Emotionalität auf dem Platz. Einerseits natürlich, weil Alcaraz dann einmal richtig laut wird und unter Alarm macht, weil der Center Court mitgeht, das Publikum laut wird. Und weil ein Sinner dann natürlich auch anfängt nachzudenken, weil das schon auch für ihn, würde ich jetzt mal die steile These in den Raum stellen, etwas anderes ist, ob er so einen Break im vierten Satz gegen den Carlos Alcaraz dann nochmal nach Führung kassiert oder ob das gegen die 130 der Welt ist, bei aller Liebe.
Ja, klar. Also da habe ich auch gedacht, ja, ich hatte es ja vorhin gesagt, ne, wie gesagt, Sinner wirkte im vierten Satz ja schon sehr sicher und dann schrieben wir und justement in der Phase kam es dann zu diesen zwei Break-Chancen, die Alcaraz dann nicht nutzen konnte. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn er das jetzt schafft und sich dann vielleicht dann selber nochmal aus diesem leichten Loch, also ich hatte schon das Gefühl, dass Alcaraz heute irgendwie es nicht geschafft hat, so ganzen Zugang zu gewinnen zu der ganzen Geschichte. Dann wäre es, glaube ich, noch mal spannend geworden. Und dann wäre es wahrscheinlich so ein richtiger Härtetest für Sinner gewesen. Hat er diesen Moment oder dieses Finale in Paris, hat er das irgendwie hinter sich gelassen, diese Art von Druck? Ja, muss man mal schauen. Aber irgendwie, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass jetzt Jannik Sinner das gewonnen hat und überlegt, wie knapp er gegen Grigor Dimitrov davor war, überhaupt nicht ins Finale zu kommen, dann ist es irgendwie auch wieder so eine bizarre Geschichte und vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie gut Dimitrov drauf war, dass er ihm da wirklich über zwei Sätze so den Schneid abgekauft hat und dann einfach verdammtes Pech hatte wieder mit einer Verletzung. Also das habe ich dann auch gedacht, wie gemein das Schicksal manchmal ist, dass wir hier vielleicht auch ein ganz anderes Finale gesehen hätten.
Ja, also stellen wir abschließend fest, Grigor Dimitrov ist der eigentliche Wimbledon-Sieger 2025.
Ja, vielleicht.
Wir hätten es nicht ausschließen können. Enrique, dann machen wir vielleicht einen Cut und kommen zu den Damen. Iga Swiatek, erstmals ebenfalls Wimbledon-Siegerin. Ich habe vor ein paar Tagen noch gestaunt, weil ich da irgendwie mal so auf die Siegerliste geschaut habe und dachte so, wow, also Iga Swiatek und Arina Sabalenka gewinnen jetzt nicht jeden Grand Slam beziehungsweise machen nicht jedes Turnier unter sich aus, aber sind ja schon die dominanten Spielerinnen der letzten Jahre. Und beiden Spielerinnen fehlt aber noch die Wimbledon-Krönung. Das haben wir denn jetzt quasi auch abhaken können. Iga Swiatek hat dann aber auch im Finale gegen Amanda Anisimova ja mal so richtig gezeigt, dass sie diesen Titel wollte.
Ja, wobei Swiatek natürlich die Australian Open noch fehlen, die dafür Sabalenka hat. Sabalenka fehlen dafür die French Open. Also bis ein paar Aufgaben haben sie noch beide, aber du hast schon recht. Ich glaube, Wimbledon ist dann doch noch mal was ganz Spezielles. Und wenn du das gewonnen hast, ganz egal, ob Damen, Herren, Einzel, Doppel, Mixed, dann ist das schon im Stellenwert noch mal ein etwas besonderer Titel, weil halt jeder, egal ob innerhalb der Tenniswelt oder außerhalb der Tenniswelt, etwas damit anfangen kann. Und ja, Iga Swiatek wollte diesen Titel auf jeden Fall. Das hat sie im Verlauf des Turnieres gezeigt. Also sie hat sich dann mit der Zeit wirklich immer mehr in diesen brutalen Modus gespielt, den sie da zu ihrer Hochphase auch hatte, wo sie da wirklich alles über wahrscheinlich gefühlt ein Jahr wegdominiert hat. Dieses, dass sie dich wirklich mit ihrer Art einfach wegdrückt. Und das hat sie ja lange nicht geschafft, auch auf Rasen zu zeigen. Und das ist ihr jetzt gelungen und auch im Finale absolut gelungen. Und dann kam natürlich auf der anderen Seite hinzu, dass Amanda Anisimova dafür ja wirklich so einen rabenschwarzen Tag erwischt hat und da auch nicht wirklich Gegenwehr leisten konnte. Aber beeindruckend von Swiatek, also dass die da so eine steile und schnelle Lernkurve dann doch hinlegt und auf die Art und Weise, Entschuldigung, hätte ich nicht erwartet.
Ja, also gerade wenn man natürlich auch nochmal sich ihr Turnier anschaut, wie dominant sie jetzt nicht nur im Finale gespielt hat, sondern auch ja wirklich über das gesamte Turnier sehr dominante Auftritte hatte. Ich glaube, du hast auch recht, also dem kann man beipflichten, dass sie wirklich mit den Jahren gelernt hat, auf Rasen zu spielen, beziehungsweise sich da, glaube ich, auch trainingsmäßig echt Gedanken gemacht hat, was man noch verbessern kann. Ich hatte beim Halbfinale, ich glaube, nämlich kurz vor dem Halbfinale war das, wo ich mir das angeguckt habe oder mir aufgefallen ist, dass Sabalenka und Swiatek beide noch keinen Wimbledon-Titel haben. Deswegen dachte ich so, naja, dann weiß man ja, was passiert. Nämlich das Finale wird Anisimova gegen Bencic werden. Aber ich glaube, über die beiden Spielerinnen müssen wir auch noch mal sprechen, denn Anisimova ist jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen ins Endspiel. Aber auch Belinda Bencic, beides Namen, die uns einerseits, glaube ich, zeigen, dass wir in der Damenkonkurrenz natürlich schon noch mal eine andere Leistungsdichte haben, weil so Spielerinnen, die schon mal oben standen, relativ lange, es nicht nur schaffen, sich irgendwie wieder hochzuspielen in diesen erweiterten Kreis, sondern dann auch wirklich Titelchancen haben. Ja, und dass wir höchstwahrscheinlich deswegen jetzt auch nicht damit rechnen müssen, dass Iga Swiatek jetzt wieder voll da ist und die nächsten 10 großen Turniere allesamt gewinnen wird?
Ja, wahrscheinlich nicht. Wäre jetzt auch ein bisschen unfair und sie soll ja genauso wie Jannik Sinner das jetzt auch erstmal genießen dürfen. Genauso wie auch die Finalisten, also auch eine Amanda Anisimova. Wie hatten das die Sandplatzgötter so schön ausgedrückt, ist da nicht per rubbellos ins Finale gekommen. Insofern ist es auch richtig und angemessen, dass die, glaube ich, alle auch mal ihre Zeit jetzt genießen können. Und dann werden zur Hartplatzsaison sicherlich die Karten noch mal gemischt. Aber ich gebe zu, ich hätte zu Anfang der Rasensaison jetzt nicht auf Swiatek als Siegerin getippt. Und das habe ich halt, ich habe das Finale gestern gesehen und das habe ich halt die ganze Zeit gedacht, dass wie sehr mich ihr Spiel einfach an das Spiel, was sie sonst auf Sand hat, erinnert hat, einfach von dieser Wuchtigkeit und dachte, okay, jetzt hat sie da irgendwie für sich so dieses Rätsel gelöst, wie sie das irgendwie natürlich angepasst schon auf die Situation, aber wie sie diesen, vielleicht auch diese eigenen Schwung, den man da hat und dieses Gefühl, ich weiß nicht, jeder, der selber Tennis spielt, du weißt einfach, du fühlst es im Schläger, wenn du den Ball gut triffst, dass sie, glaube ich, dieses Gefühl einfach für sich dann auch gefunden hat. Ne?
Ja, und über wen wir aus deutscher Sicht natürlich auch noch mal sprechen müssen, ist Laura Siegemund. bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Davor ging es in Wimbledon, ich glaube, maximal immer nur bis Runde 2. Jetzt, ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, Spätherbst der Karriere, da würde sie wahrscheinlich noch beipflichten. Dieser riesige Erfolg, das hat mich so ein kleines bisschen, natürlich jetzt auch noch mal auf ganz anderer Bühne, aber wirklich auch an Andrea Petkovic erinnert, die auch noch mal ganz spät in ihrer Karriere so einen Riesensprung gemacht hat, Erfolge feierte. Und ja, auch Laura Siegemund, sie hat bisher jetzt nicht gesagt, dass sie irgendwie aufhören möchte demnächst. Danielle Collins ist ja auch so ein Beispiel, wenn man noch mal auf die internationalen Spielerinnen schaut, der das mehr oder weniger passiert ist, wenn man so ausdrücken möchte. Sie hat jetzt noch nicht gesagt, dass sie aufhören will, aber ich glaube, spätestens jetzt hätte sie das auch revidiert.
Wahrscheinlich, ja. Ich fand es super spannend, das einfach zu sehen, dass Laura Siegemund das jetzt quasi in Wimbledon erst hingekriegt hat, weil man ja eigentlich denken würde, dass ihr Spiel mit dem vielen Slice, den Stoppbällen und der exzellenten Court-Übersicht, den guten Volleys, dass das auf Rasen viel früher greift. Aber sie hatte halt bis jetzt natürlich oder lange auch das Problem, dass sie halt auch, was das Tempo angeht, ein bisschen angreifbar ist, sowohl was den Aufschlag angeht, als auch was vielleicht die Schlaghärte angeht. Und das hat sie jetzt doch irgendwie geschafft, ob das jetzt nur jetzt in Wimbledon so ist oder grundsätzlich, doch geschafft, für sich da irgendwie so eine gute Mischung zu finden. Und ich fand es interessant, also das, was ich so sehen konnte, auch von Interviews mit ihr, wie akribisch sie plant und wie realistisch sie da auch ist über ihr eigenes Können und ihren eigenen Zustand und ihr eigenes Tennis und wie klar sie doch diese Matches auch angeht und einfach, glaube ich, es geschafft hat, jetzt in diesem Turnier halt ihre Chancen zu nutzen. Auch im Viertelfinale gegen Sabalenka hat ja nicht viel gefehlt. Da hat es am Ende die Weltranglistenerste hinbekommen, ihre Dominanz und ihre Wuchtigkeit dann doch so ein bisschen die Entscheidung treffen zu lassen. Aber es war schon eine sehr, sehr knappe Nummer. Und du konntest auch echt sehen, wie Laura Siegemund Sabalenka besonders im ersten Satz, gelinde gesagt, mal richtig auf den Sack gegangen ist mit ihrer Art zu spielen. Und ich fand es auch so interessant, was Laura Siegemund halt auch auf ihre körperliche Fitness gesagt hat. Sie ist eine extrem fitte Spielerin, aber sie hat natürlich auch gesagt, ich bin jetzt 37 und da kann ich auch nicht mehr so trainieren, wie ich das möchte. Und muss dann auch schauen, was ich auch ein interessanter, ja jetzt nicht deckungsgleich, will das nicht vergleichen, aber auch eine interessante Aussage von Anni Simova fand, weil die wirkte für mich im Finale unglaublich angespannt und nervös. Also sie ist auch vieles nicht richtig ausgelaufen und der erste Aufschlag war für ihre Verhältnisse eine Katastrophe. Und ich dachte echt, dass das irgendwie an der Situation lag, dass sie da so emotional vielleicht einfach, ne, erstes Grand-Slam-Finale, da so ihre Probleme hatte. Und sie hat das hinterher verneint und hat einfach gesagt, dass sie körperlich nicht fit genug war, dass sie letzten Endes vorher nicht richtig trainieren konnte und extrem müde war und dass sie da auch so ein bisschen ihre Lehren draus zieht, dass sie jetzt für dieses Level, wo du dann halt einfach auch mal 7 Matches durchstehen musst, sich dann da doch noch mal anders aufstellen muss. Und das fand ich einfach so eine interessante Schnittstelle, weil man einfach auch sehen kann, wie physisch der Sport geworden ist, egal ob auf Damen- und Herrenseite, um das jetzt noch mal so zusammenzufassen. Aber für Laura Siegemund hat es mich gefreut und sie ist jetzt im Last Eight Club. Sie darf also, kriegt ihr Leben lang 2 Tickets für Wimbledon und darf dann, glaube ich, noch in so eine exklusive Kaffee-Tee-Erdbeer-Lounge, keine Ahnung. Also insofern geht sie da auch nicht mit ganz leeren Händen raus.
Ja, sei es ihr gegönnt. Aber du sprichst ja, glaube ich, nochmal einen wichtigen Punkt an, weil das ist allgemein etwas im Tennissport und das ist, glaube ich, nicht nur an der Weltspitze so, sondern selbst bei kleineren ITF-Turnieren eben bis hin zu den großen Touren und Grand Slams, dass wir, glaube ich, viel zu selten darüber sprechen oder ich sag mal, viel zu selten daran denken auch. Gerade wenn wir uns vielleicht wundern bei gewissen Turnierverläufen, wenn Spieler besonders gut spielen und dann plötzlich im Halbfinale, Viertelfinale, wie auch immer, von dem gar nichts zeigen, dass Tennis natürlich gerade auch auf dem Niveau, wo die Profis so eng von ihren Qualitäten beieinander liegen, natürlich einfach auch von der Tagesform abhängig sind. Und das war nämlich so ein Punkt, als ich das gehört hatte, wo ich sofort dran dachte, so, weil man sich natürlich schon gefragt hat, ja, warum dominiert Swiatek hier so und warum kommt von Anisimova allgemein so wenig? Denn du hast recht, auch mein Gedanke war da schnell, naja, das wird ja jetzt ja nicht nur an der Nervosität liegen, weil spätestens, wenn du den ersten Satz 0-6 verloren hast, kann es dir ja fast egal sein. Aber diese körperliche Komponente, die haben, glaube ich, die wenigsten bedacht, beziehungsweise dran gedacht, dass das natürlich auch an diesem Tag einfach so extrem reinspielen kann. Und das haben wir halt 52 Wochen im Jahr, bei jedem Turnier, bei ganz verschiedenen Spielern. Und klar, je älter man wird, wird es schwieriger. Das hört man, glaube ich, in jedem Spitzensport. Und von daher muss man, glaube ich, auch gerade bei den älteren Profis noch mal viel, viel mehr hervorheben, was für eine Wahnsinnsleistung das natürlich auch ist und was für ein unheimliches Investment, seinen Körper wirklich fit zu halten und jeden Morgen, jetzt mal überspitzt gesagt, auch wieder fit zu bekommen.
Ja, klar. Also, und da ist natürlich auch Grand Slam gerade bei den Herren aufgrund der Mehrsätze, der Zermürbungskampf oder die Zermürbungsquote da natürlich auch noch mal ein bisschen größer, ändert aber nichts daran, dass die Damen natürlich genau dieselbe Energie und auch dasselbe Maß an Training da irgendwie rein investieren. Und ja, ich hatte damit auch nicht gerechnet. Ich fand das sehr interessant und auch sehr, sehr klar und mutig, was Anisimova da am Ende gesagt hat, dass sie da eben emotional gar nicht so überrollt wurde, sondern letzten Endes es einfach körperlich nicht ging. Und das kann man natürlich nie so ganz wissen, wenn man nicht sieht, dass irgendwie der Spieler, die Spielerin sich da irgendwie verletzt hat oder so oder davor in dem Match irgendwas gelaufen ist. Insofern fand ich das eine sehr interessante Einsicht und denke auch, blicke ich jetzt mal so ein bisschen auch noch auf Alexander Zverev zurück und seine Aussagen in der Pressekonferenz nach Runde 1, dass wir da vielleicht in diesem Turnier, und das kann man dann vielleicht auch mitnehmen, doch auch vielleicht einiges über den Beruf Tennisspieler, Spielerin vielleicht auch noch mal gelernt und mitgenommen haben. Zumindest wäre das doch ganz schön, weil ich fand es sonst grundsätzlich ein verdammt rundes Wimbledon. Tolles Wetter, tolle Matches, interessante Stories, war ja vogelwild. Und insofern ist es doch cool, wenn man dann am Ende auch noch was gelernt hat fürs Leben.
Ich wollte dich jetzt nach deinem Fazit für Wimbledon 2025 fragen, aber das hast du jetzt schon vorweggenommen. Ja, aber wir können es, glaube ich, wirklich so stehen lassen. Also es war ein gelungenes Turnier. Es war ein Turnier, das vor allem nicht vom Regen beherrscht wurde, denn auch das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren. Und ich weiß noch, dass wir da auch nicht nur, was das Tippspiel angeht, nachher Probleme hatten, sondern wir auch allgemein drüber gesprochen haben, dass das so ein bisschen ein Stimmungskiller natürlich ist und auch dadurch diese Faszination Wimbledon so ein bisschen angekratzt wirkt, weil ja ein Mythos, der sich dann irgendwie durch sowas Simples wie Regen beeinflussen lässt und tagelang stillsteht, ja fast kein Mythos mehr sein kann. Aber das hatten wir in diesem Jahr zum Glück nicht, sondern ich glaube, das war wirklich ein Turnier, zwei Turnierwochen, wo dieser Mythos wieder ja aufpoliert wurde, kann man, glaube ich, auch sagen. Und ich habe es gerade erwähnt, Henrike, Tippspiel. Wir haben sogar auch da Gewinner zu küren.
Ja, echtes Novum bei uns. Wir haben nämlich nicht nur eine Person das Tippspiel, das schwerste Tippspiel auf der ganzen Welt gewonnen, sondern zwei. Bei den Damen konnte ja keine mehr gewinnen. Bei den Herren gingen 5 Leute ins Rennen. 3 haben auf Alcaraz getippt, 2 auf Sinner und somit haben wir 2 Sieger in diesem Falle. Das ist einmal auf Instagram Jakob Meyer und auf Twitter, X, wie auch immer ihr es nennt, Dieter Dubinsky. Insofern Applaus mit Klaus. Ich bin hellauf beeindruckt und ja, jetzt müssen wir uns was ausdenken, wie wir diese Besonderheit gebührend feiern.
Ja, und da machen wir uns ganz einfach, Enrique, das schieben wir einfach auf Tobi.
Ja, gut, man muss mal sagen, ganz ehrlich, Tobi ist auch unser Zeremonienmeister. Also wenn jemand dieses Tippspiel lebt, dann ist es Tobi. Und wahrscheinlich hat er sich auch schon was Tolles gedacht. Und da gibt es dann natürlich auch noch mal offizielle Ehren und all sowas. Aber ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir an einem Sonntagabend nach 4 Sätzen Wimbledon Herrenfinale dann vielleicht denken, es ist ordentlicher, wenn man das einmal mit klarem Kopf am Montag macht.
Richtig, das werden wir tun. Ja, Enrique, ich würde sogar auch sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss, nochmal so eine halbe Stunde zum Wimbledon-Finalwochenende, außer du hast jetzt noch die eine Geschichte. Ich habe sonst noch einen kleinen Lesetipp für euch. Und zwar hatte ich jetzt die Tage im Briefkasten die neue Ausgabe vom Tennismagazin. Und jetzt sagt ihr vielleicht, naja gut, das hat man regelmäßig, wenn man dieses Heft abonniert. Ja, das stimmt. Aber dieses Mal ist es eine ganz besondere Ausgabe. Nämlich das Tennismagazin hat eine Retro-Ausgabe herausgebracht. Und da drin sind 16 Interviews aus den letzten, ich glaube, man kann grob zusammenfassen, 40 Jahren Tennismagazin, unter anderem von Steffi Graf 1987, Roger Federer ist eins dabei von 2007, Kerber von 12, auch Djokovic, Kleisters, Petkovic, Ivanisevic, natürlich auch Nadal, Serena Williams vertreten. Ein wirklich ganz, ganz spannendes und tolles Heft, weil man aus meiner Sicht dadurch nochmal echt so eine kleine Tennisreise macht, noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich in welchen Jahrzehnten so Thema war. Und teilweise sich auch wundert, dass die Themen sich doch im Tennis eigentlich gar nicht so groß verändert haben. Von daher, wenn ihr es nicht eh schon bekommen habt, dann gerne mal zum Kiosk eures Vertrauens gehen und die Sonderausgabe vom Tennismagazin kaufen.
Das habe ich echt noch nicht gesehen, klingt aber sehr, sehr cool. Und sollte man machen. Ich bin ja auch so ein Fan von Nostalgie. Insofern finde ich das eine ziemlich coole Sache und würde sagen, machen wir doch.
Gut, also Enrique ist quasi schon direkt unterwegs. Wir wissen ja, in Köln haben die Kioske immer lange auf. Von daher gibt es keine Ausrede für dich. Ja, für euch da draußen, wenn ihr sagt, es gibt noch ein Thema, das ihr besprechen müsst oder ihr vielleicht sogar sagt, also hier war doch in den letzten Tagen noch was in Wimbledon los. Wieso habt ihr dazu kein Wort verloren? Gerne eine Nachricht an uns, kontakt@tennisproleten.de per Mail oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den einschlägigen Seiten unter Tennisproleten. Sonst bleibt mir nur zu sagen, euch vielen Dank fürs Zuhören. Henrike, dir vielen Dank für die letzte halbe Stunde und das Abschlussgespräch Wimbledon 2025. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.